Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und unser Thema heißt: Ein riesiges Problem, wenn Kinder und Jugendliche starkes Übergewicht haben. Immer mehr Kinder in Deutschland wiegen zu viel. Sie haben Übergewicht oder, wenn sie besonders starkes Übergewicht haben, dann leiden sie an Adipositas, auf Deutsch Fettleibigkeit. Das ist ein großes Problem, denn die überzähligen Pfunde, die Hänschen nicht los wird, die verliert Hans nur selten. Wer als Kind zu dick ist, der ist es oft auch als Erwachsener. Mit den verschiedenen gesundheitlichen Folgen. Ein erhöhtes Risiko für Krankheiten und auch die Seele leidet häufig. Ob groß oder klein, dicke Menschen werden sehr oft stigmatisiert und gemobbt. Wie erfolgreich sind Ermahnungen zu mehr Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung? Wie sollten Eltern sich verhalten? Welche Rolle spielen Operationen und Medikamente bei der Behandlung adipöser Kinder? Als Expertin ist Professorin Christine Justen von der Deutschen Sporthochschule Köln in der Sprechstunde. Sie ist Medizinerin und leitet dort die Abteilung Bewegungs- und Gesundheitsförderung am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft. Bei der Deutschen Adipositas-Gesellschaft engagiert sich Professorin Justen in der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Frau Justen, wie groß ist denn das Problem in Deutschland, also Übergewicht, starkes Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen?
Wir haben natürlich im Moment aktuelle Zahlen nur von vor der Pandemie. Das heißt, wir können das im Moment eigentlich nur schätzen, dass es wahrscheinlich auch nochmal angestiegen ist. Aber man geht etwa davon aus, dass 15% der Kinder und Jugendlichen übergewichtig und adipös sind. Das sind ungefähr umgerechnet 2 Millionen. Und davon ist knapp die Hälfte eben von, Sie hatten es eben schon gesagt, von Adipositas betroffen. Das ist ja dann die extreme Form des Übergewichts und die vor allen Dingen mit Krankheiten vergesellschaftet ist.
Genau. Können Sie darauf nochmal eingehen, welche Krankheiten da dann entstehen?
Das Spannende für uns als Medizinerinnen und Mediziner ist natürlich, dass wir da die gleichen Krankheiten sehen wie bei Erwachsenen auch. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass eben schon die Gefäße nicht mehr so elastisch sind wie beispielsweise bei Kindern, die kein Übergewicht haben. Dann hatten Sie auch das angesprochen mit der Seele, die leidet. Das ist für die Kinder subjektiv wahrscheinlich das Schlimmste, dass sie eben ausgegrenzt stigmatisiert werden. Wobei das immer so ein Henne-und-Ei-Prinzip ist. Manchmal, wenn man eben ohnehin zu einer depressiven Stimmungslage neigt, zieht man sich auch mehr aus dem bewegten und aktiven Leben zurück. Und was, glaube ich, das Eindrucksvollste immer ist, weil das für viele vielleicht am deutlichsten die Problematik hervorbringt, das ist, dass wir in einem von 100 Kindern schon einen und Jugendlichen einen manifesten Typ-2-Diabetes haben. Das ist der, den wir noch im Studium gelernt haben. Der kommt erst als 40, das ist der klassische Altersdiabetes. Und den findet man eben jetzt zunehmend in dieser Altersgruppe und pandemiebedingt, aber das ist eher anekdotisch, ist das eben noch mal deutlich mehr geworden und zum Teil schon bei 9- und 11-Jährigen beschrieben worden. Und das wird natürlich ein teures Problem langfristig fürs Gesundheitswesen.
Das ist ja auch eine Wahnsinnsbelastung, eben total. Das Gesundheitssystem. Abgesehen von dem Kummer, den Kinder und Jugendliche da erleben. Und es ist ja auch sehr schwer, dann die Pfunde wieder loszuwerden und dementsprechend bleiben diese Krankheiten auch.
Ja, leider ja. Und das ist, Sie hatten das in Ihrer Anmoderation ja auch gesagt, das ist ein bisschen eine Altersfrage, also bei, es ist eine Frage, wie sieht die Familie aus? Also wenn Mutter und Vater auch betroffen sind, dann ist die Chance eben, das Gewicht nicht loszuwerden, einmal natürlich durch die Familienanamnese, durch die Genetik bedingt, aber vielleicht auch den Lebensstil, der in dieser Familie dann vorherrscht. Und je älter die Kinder sind und beide Elternteile betroffen sind, dann haben sie so eine 70-80% Chance, dass sich diese Adipositas eben ins Erwachsenenalter fortsetzt. Und es wird einfach tatsächlich immer schwerer, dagegen anzukommen. Und sie hatten ja bis hin zur eben bariatrischen Chirurgie bis zur Operationsmaßnahmen das Ganze anmoderiert. Das sind natürlich Maßnahmen, die am Ende der Fahnenstange stehen, aber auch bei Kindern heutzutage in Deutschland können Sie davon ausgehen, dass 80 bis 100 Kinder, Jugendliche sind das dann, eben auch operativen Maßnahmen unterzogen werden müssen, um das eben therapeutisch anzugehen.
Das sind dann Operationen, dass zum Beispiel der Magen verkleinert wird, damit man eben gar nicht mehr so viel essen kann.
Genau, ganz genau. Das sind aber sehr, um das vielleicht direkt aufzunehmen, weil es wird immer sehr kritisch diskutiert, ne? Man schneidet sozusagen in einen gesunden Organismus. Man macht es bei Jugendlichen. Wie gesagt, es ist eine sehr verantwortungsvolle Diskussion dahinter, die getragen wird eben von einer Gruppe, dann nicht nur die Eltern, die eben integriert werden, der oder die Jugendliche, sondern eben auch Psychologen und Kinderärztinnen und Ärzte, die das Ganze eben auch mit beurteilen, welche Maßnahme ist für dieses Kind richtig und ist das eben dann auch der Weg? Also, weil, wie gesagt, wird extrem emotional diskutiert. Ja. Aber es ist für bestimmte Kinder und Jugendliche oder Jugendliche eben vielleicht wirklich der letzte Weg, dann die Adipositas adäquat therapieren zu können.
So wie es auch bei Erwachsenen ist.
Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit Herrn Vogel gesprochen. Der hatte auch als Kind schon sehr starkes Übergewicht, hatte das lange Zeit, hat lange gekämpft, bis er sein Wunschgewicht erreicht hat und halten konnte. Hören wir doch mal rein.
Es war schon sehr viel Abstand zu den anderen Kindern in der Klasse, sage ich mal, oder im Kindergarten. Durch falsche Ernährung. Viel gegessen habe ich, viel Fastfood habe ich zu mir genommen, dann Limonadegetränke. Die Lebensmittel sind verfügbar gewesen, die Süßigkeiten sind verfügbar gewesen, die Süßgetränke sind verfügbar gewesen. Man hat halt immer gerne gegessen, sage ich mal, ne? Das Problem kam dann erst später, wenn man ja selber darüber nachdenken kann. Und dann ist es zu spät. Dann ist das Gewicht schon da, also das Übergewicht. Als Kind habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Reha gemacht, um zu versuchen, vom Gewicht runterzukommen. Aber ja, das hat dann halt die Zeit in der Reha geklappt. Und als man dann zu Hause war, ist man halt wieder in das alte Schema zurückgefallen. Als Kind im Kindergarten hatte ich keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Das fing dann halt so in der Schule an, dass ich dann halt mit Bluthochdruck schon mal Probleme gekriegt habe, dass der Blutdruck halt zu hoch war. Und das hat sich halt mein ganzes Leben halt so weitergezogen. Mittlerweile habe ich jetzt 50 Kilo abgenommen. So Ernährungsverhalten haben wir umgestellt. Kleinere Portionen auf 4 Mahlzeiten am Tag. Ja, gesünder, weniger Fastfood oder gar kein Fastfood mehr. Sport spiele ich einmal die Woche Fußball. Ich bin Aquafitness-Trainer mittlerweile. Also sportliche Betätigung fällt einfach alles leichter. Und ich habe keinen Bluthochdruck mehr. Ich fühle mich einfach wohl. Also meine Tochter ist jetzt 14 Jahre alt und ist auch übergewichtig. Ich sehe mich in ihr wieder und sie war auch schon zur Reha gewesen, zur Gewichtsabnahme, was kurzfristige Erfolge gezeigt hat, aber zu Hause im Grunde wieder in dieselbe Schiene zurückfällt. Aber ich weiß selber aus meiner eigenen Kindheit, aus meiner Vergangenheit, wie schwer das ist, halt ja langsam zu essen, weniger zu essen, was halt alles zukommt, ne? Also wenn man wirklich 50 Kilo abgenommen hat, dann kann man das so einfach gut sagen. Aber man weiß auch die andere Seite, wie schwer das einem fällt.
Es fällt ja auch Erwachsenen unheimlich schwer. Sie hatten das eben schon mal kurz angeschnitten, gerade wenn das in Familien so ist, dass ganze Familien betroffen sind. Wie häufig ist das denn, dass es die Genetik quasi ist? Das sagt man ja oft, es ist in meiner Familie so, ich bin ein schlechter Verstoffwechsler oder was auch immer.
Also diese Aussage ist natürlich schon berechtigt, weil es liegt dann auch in der Familie, so wie wir alle in der Familie bestimmte Krankheiten haben, die häufiger oder weniger häufig auftauchen. Jetzt muss man hier so ein Stück weit weiter ausholen, weil wir ja alle von unserer Genetik im Urbau, sage ich mal, ich sag's mal ein bisschen vorsichtig, aber iss, was du kriegen kannst und beweg dich so wenig wie möglich. Das waren, als wir sozusagen als Menschen dann auch auf die Jagd gehen mussten und die Höhlen putzen mussten, wir haben einfach länger gehalten, ne? Wenn wir so ein bisschen Schutzpanzer hatten. Und Fett hat ja auch einen unglaublich wichtigen Schutzfaktor der Organsysteme, ne? Das ist also schon als Energiereserve. Und das knallt natürlich heute auf die Lebensumstände, die wir jetzt haben. Heute muss man nicht mehr jagen gehen und solche Sachen. Heute wird Essen geliefert, durch die Pandemie noch ein bisschen mehr. Das heißt, also wir haben immer dieses Wechselspiel aus unserer genetischen Grundausstattung und den Lebensumständen dahinter. Und die großen Zwillings- und Adoptionsstudien, die das sich genauer angeguckt haben, gehen ungefähr davon aus, dass die Spanne irgendwo zwischen 30% und 70% eben genetische Prädisposition, so wie wir das nennen, also Veranlagungen sind. Das heißt ungefähr 50-50. Und jemand, der die Genetik dafür hat, das ist ja ähnlich bei allen anderen Erkrankungen auch, muss sich vielleicht aber ein bisschen mehr anstrengen, das nicht zu bekommen oder nicht eben in dieser Ausstattung. Das hatten wir ja gerade im Beitrag auch gehört. Die Tochter hat das eben auch. Ja. Und der Vater versucht sehr früh eben das gut anzugehen und die Umstände, die Lebenswelt dieses Mädchens eben so zu gestalten, dass es vielleicht gar nicht so schlimm wird wie bei ihm.
Wie ist das denn als Eltern? Woran merke ich denn, dass mein Kind doch zu dick ist? Man hat ja so ein bisschen auch die Brille auf. Das eigene Kind ist ja immer extrem süß und niedlich. Wenn es ein Stillkind ist, dann heißt es immer, ja, die müssen so speckig sein. Dann sind später die starken Knochen oder ach, das verwächst sich schon wieder. Wann muss ich denn reagieren? Der BMI, dieser Body Mass Index, den man als Erwachsener schnell bei sich ausrechnen kann, das kann man bei Kindern ja nicht machen.
Ja, also der wird auch genutzt tatsächlich. Also vielleicht ganz pragmatischer Tipp vorneweg. Wenn Sie als Eltern Sorge haben, dann sprechen Sie mit Ihrem Kinder- und Jugendarzt nochmal, weil eigentlich in den U-Heften, also in den Untersuchungsheften und bei den Vorsorgeuntersuchungen wird der Body Mass Index inzwischen eben auch genutzt. Und dann gibt es dahinter ein Perzentilsystem. Das heißt, man hat eben Daten aus vielen Studien genommen. Frau Krohmeier-Hauschild hat es 2001 die ersten deutschen Referenzsysteme dazu veröffentlicht und hat dann geguckt, wie gruppiert sich der BMI eines Kindes in einer bestimmten Altersgruppe, mit welchem Geschlecht auch immer entsprechend ein, weil es natürlich einen Riesenunterschied macht. Ein BMI von 15,4 bei einem Dreijährigen ist was anderes als bei einem 17-Jährigen.
Weil die Proportionen auch ganz anders sind, auch bei Kleinkindern.
Ganz genau. Was ich vielleicht gerne dabei noch hinterher schieben würde, ist, der Body Mass Index ist ja sowohl im Erwachsenenbereich wie auch im Kinderbereich diskutiert, weil er einfach, ich sag mal, nur Zahlen zusammenbringt. Das heißt, er sagt nichts, wie sind wir unter der Haut? Ist das vielleicht doch Muskelmasse? Ist das Fettmasse und solche Dinge? Was man eben auch sieht, und das ist sicherlich eine Sorge, die so, ich möchte nur mal ganz kurz anreißen, man hat gesehen, dass im Vergleich zu den 70er Jahren Kinder von heute eben auch unter der Haut mehr Fettmasse haben, auch wenn die normalgewichtig sind. Das heißt also, wir sollten zwar natürlich die Krankheit Adipositas fokussieren und den entsprechenden Therapiemaßnahmen zuführen, im Blick aber auch haben, dass alle Maßnahmen, die da wichtig sind, auch für alle anderen Kinder wichtig sind, um eben diesen Gesundheitsaspekt der mehr Muskelmasse, weniger Fettmasse im Blick zu haben.
Das heißt, tendenziell ist es schon so, dass im Vergleich zu früheren Generationen die aktuellen Generationen dazu neigen, doch noch mehr, also eher mehr Fett als Muskeln zu haben.
Unter der Haut zu haben, ganz genau. Das sind natürlich dann immer so epidemiologische Untersuchungen und die basieren vor allen Dingen eigentlich auf Hautfaltendickenmessungen und solche Dinge. Aber Fettmasse ist im Übermaß eben krankmachendes Organsystem sozusagen und die Muskelmasse ist eben gesunderhaltendes Organsystem. Das heißt also, die Maßnahmen, über die wir vielleicht gleich auch nochmal sprechen, was man da so gegen machen kann und es wurde ja auch gerade im Beitrag schon genannt, die Verfügbarkeit von Essen, mehr Bewegung und solche Dinge, die sind einfach für uns alle, egal welche Altersgruppe wir sind und welche Gewichtsklasse, wir sind essentiell, weil jemand, der eine gute Fitness hat und vielleicht zum Übergewicht neigt oder schon übergewichtig ist oder von Adipositas betroffen, ist immer der Gesündere dahinter. Also das heißt, man tut sich, selbst wenn man am Gewicht nichts verändert, tut man sich durch diese lebensverändernden Maßnahmen was Gutes.
Vielleicht könnten wir auch nochmal auf den Punkt kommen, dass es ja, wenn ich zu viel Fett habe am Körper, das ist nicht nur, dass ich dann diese Funde mit mir rumschleppe und die Gelenke belaste, sondern dieses Fett ist ja wirklich ein Gewebe, was selber in meinen Stoffwechsel eingreift und ihn verändert.
Genau, Fett. Also das ist vor allen Dingen das Fett, was wir so zwischen den Organsystemen haben, im Bauchraum. Deswegen wird heutzutage auch immer der Bauchumfang nochmal mitgemessen, also bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern. Um da nochmal so eine Idee zu bekommen, wie viel ist das denn? Und am Anfang wird das aufgrund unserer Evolution eben schön gespeichert, aber irgendwann wird das zu viel und dann entwickelt sich das sozusagen wie eine chronische Entzündung, die permanent Botenstoffe ausschüttet, die im Übermaß eben die Organsysteme krank machen. Und wir hatten ja eben schon so ein bisschen eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber langfristig eben auch die Entwicklung von Tumorerkrankungen, einer Fettleber. Und Sie finden bei Kindern mit Adipositas in ungefähr einem Drittel schon eine nicht-alkoholische Fettleber. Und das sind Dinge, wie gesagt, die tauchen eigentlich erst im Erwachsenenalter aus. Und das wird eben extrem getriggert durch diese kleinen bösen Botenstoffe, die aus dem Fettgewebe dann freigesetzt werden.
Wir reden über Kinder und Jugendliche, die an starkem Übergewicht oder sogar Adipositas leiden. Unsere Expertin ist Professorin Christine Josten von der Deutschen Sporthochschule Köln. Sie leitet dort die Abteilung Bewegungs- und Gesundheitsförderung und sie ist bei der Deutschen Adipositas-Gesellschaft engagiert in der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter. Sie haben gesagt, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt doch ein bisschen mehr als nur knuddelig, dann zum Kinderarzt, zur Kinderärztin gehen, darüber sprechen, was kann man denn tun? Das ist ja auch schon für Erwachsene so schwierig.
Ja, und das wird auch so bleiben, weil einfach das hat sich so in den Daten auch gezeigt, postpandemisch. Da gibt es so schöne Überschriften jetzt in wissenschaftlichen Publikationen, The New Reality, was Medienzeit angeht, also die neue Wirklichkeit, dass wir jetzt im Schnitt im Kindes- und Jugendalter 84 Minuten mehr audiovisuelle Mediennutzung haben, innerhalb der Freizeit, außerhalb der schulischen Nutzung. Und dementsprechend, was, glaube ich, Eltern am wichtigsten machen können, ist eigentlich von Beginn an darauf zu achten. Sie hatten vorhin das Stillen angesprochen, mit dem auch das wächst sich auf. Stillen ist ein wichtiger vorbeugender Faktor dahinter.
Also positiv zu sehen?
Sehr, sehr positiv, weil auch natürlich da nicht nur die Zusammensetzung der Muttermilch optimal ist, auch fürs Immunsystem und solche Dinge, sondern weil das Kind natürlich auch selber reguliert, wie esse ich und wann höre ich auch auf. Und wenn man so eine Fläschchenfütterung hat, hat man immer so das Gefühl, der Teller oder die Flasche muss auch aufgetrunken werden.
Ein kleines bisschen ist noch drin, das machen wir jetzt noch.
Genau, das kommt nicht in den Abfluss, sondern da in den Magen. Und das ist zum Beispiel eine Sache von Anfang an, eben auch schon während der Schwangerschaft. Wir machen viele Projekte, auch Schwangerschaft und Sport, mit der Idee eben, wie kann man Stoffwechselprozesse da schon positiv beeinflussen. Das heißt also, die Lebenswelt der werdenden und auch da seienden Kinder dann so zu gestalten, dass viel Bewegung da ist, viel rausgehen. Und hier geht es nicht um Leistungssport, sondern hier geht es einfach um diese Idee, sich zu bewegen, aktiv zum Kindergarten zu kommen, aktiv zur Schule zu kommen. Und dann hatte der Herr in dem Beitrag ja auch darauf hingewiesen, die Verfügbarkeit von Lebensmitteln. Auch wenn wir immer sehr propagieren für eine flexible Kontrolle. Also wenn ich jetzt sage, kaufen Sie keine Schokolade, denkt jeder von den Hörerinnen und Hörern gerade jetzt an Schokolade. Und das ist in der Weihnachtszeit fatal. Und eigentlich sagt man, es soll so ein flexibler Umgang damit sein und keine Verbote. Ich habe aber so den Eindruck, und das hat bei meinen Kindern eigentlich auch ganz gut funktioniert, dass Süßigkeiten und auch Süßgetränke was Besonderes sein sollten. Das heißt also eben nicht permanent verfügbar, sondern das Hauptgetränk ist Wasser. Und wenn Kinder gestresst und verhungert aus der Schule kommen, dann reißen die natürlich den Kühlschrank auf und gucken erstmal alles, was da ist. Und wenn dann, also nicht, dass ich das selber geschafft hätte bei meinen Kindern, aber wenn dann eben so ein Rohkostteller beispielsweise da steht, auf dem nett geschnitten, dann essen Kinder auch mehr Gemüse, als man als Mamas oder Papas manchmal den Eindruck hat, dass sie das mögen. Also es gibt so kleine Tricks, wie man den gesunden Lebensstil von Anfang an eben prägen kann und auch forcieren kann, weil wenn die Kinder oder Jugendlichen dann irgendwann übergewichtig sind, dann ist es extrem viel schwerer gegenzusteuern, weil die Maßnahmen einfach so, also jedes Kilo hat 7000 Kilokalorien, die man dann ja loswerden muss irgendwie, und das ist einfach schwer.
Das heißt, es ist schon eine große Aufgabe für die Eltern. Man muss auch bei der Stange bleiben, also einmal Gewicht abzuschmelzen ist eine Sache, aber das Gewicht zu halten ist ja immer so schwierig. Was sagen Sie denn zu der Idee, dann irgendeine Diät zu machen, um erstmal ein paar Kilos loszuwerden?
Das kann ich sehr kurz machen, nichts sage ich dazu. Also weil vom Grundprinzip her ist es ja so, also das sehe ich bei uns in den Programmen auch. Wir haben eine unglaubliche Verantwortung, gerade wenn wir mit pubertierenden, überwiegend dann doch Mädchen, über das Gewicht sprechen müssen. Kinder in Programm und Jugendliche kriegen ja auf gewisse Weise signalisiert, du bist nicht gut so, wie du bist. Deswegen brauchst du jetzt hier ein Therapieprogramm. Ne? Und die Krankheit oder Adipositas als Krankheit zu verstehen, ist noch nicht selbstverständlich in der Gesellschaft angekommen, sondern die Hänseleien dahinter ne? Und die Ausgrenzung dahinter. Und dementsprechend ist es natürlich eben immer so eine Gratwanderung, wie geht man denn da auch tatsächlich ran? Und deswegen ist es auch wichtig, eben diese Kinder vor allen Dingen zu stärken und zu gucken, was kann ich denn an kleinen Dingen verändern und wie kann ich das machen? Und das sollte man eben nicht über Diäten machen, sondern über eine ausgewogene Ernährung. Und das ist eben überwiegend Obst und Gemüse. Da gibt es schöne Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und die sind erstmal die Basis für jede Empfehlung.
Haben Sie das Gefühl, auch aus Ihren Projekten heraus, dass es oft auch an Kompetenz fehlt? Also dass Sie sagen jetzt so, dass es gibt ja so diese Empfehlung, aber nicht jeder kennt die ja. Also man staunt ja manchmal, wie lässig manche Eltern ihren Kindern so eine Limonade eingießen, wo man selber denkt, wow, das ist nun wirklich was für spezielle besondere Gelegenheiten aufbewahrt werden sollte.
Da könnte man jetzt wirklich auch ausufern. Es kommt darauf an, über welche Art von Kompetenz reden wir. Ne? Und im Wesentlichen wird da immer Gesundheitskompetenz gerne angelegt, was eigentlich heißt, dass man Beipackzettel versteht und weiß, warum man Medikamente nimmt. Hier ist es aber eher so eine Art lebensstilbezogene Gesundheitskompetenz. Es gibt das Gleiche auch Food Literacy im Sinne der Ernährung, Physical Literacy im Sinne der Bewegung, was einfach heißt, ich setze mich mit den Lebensmitteln auseinander, ich setze mich mit Bewegung auseinander und weiß als Elternteil, als Kind und Jugendlicher, warum das gut für mich ist und warum ich auch besser auswählen kann. Und wir wollen ja nicht Fast Food und Schokolade und Süßigkeiten verbieten, gar nicht. Ne? Sie sollten nur einfach den kleineren Teil der Ernährung ausmachen und dann geht es mehr um Genuss. Und dann ist so mein Eindruck, dass natürlich, wenn ich mir gerade jetzt über die Weihnachtszeit die Werbekampagnen der Kekshersteller angucke, es ist natürlich auch extrem schwer, dass man, wenn man nicht sich damit intensiv auseinandersetzt, zu verstehen, dass das jetzt wirklich gerade hier, was als Müsli verkauft wird, doch eigentlich so einen hohen Zuckergehalt hat oder so schokoladegehaltig ist, dass es mehr in Süßigkeiten fällt als in ein gesundes Frühstück.
Mhm. Ganz kurz, wir hatten schon über die Operation gesprochen als letzte Möglichkeit, die man sehr gut abwägen muss. Gibt es auch medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten?
Ja, die gibt es Gott sei Dank inzwischen. Das ist auch gut so. Auch wenn das auch da kritisch gesehen wird, das sind eigentlich Medikamente, die aus dem Diabetesbereich kommen, die gespritzt werden, aber für Kinder erst ab 12 zugelassen sind im Moment. Aber es ist natürlich eine wunderbare Sache, dass man da medikamentös nochmal Kindern helfen kann. Es wird viel kritisch gesehen, auch im Erwachsenenbereich, ja genau die gleichen Medikamente, weil, naja, dann brauche ich nur was spritzen und muss nicht mehr viel tun. Es hat sich tatsächlich gezeigt, dass gerade diese Medikamente, die eingesetzt werden, vor allen Dingen gut funktionieren, wenn dabei bewegt wird.
Das heißt, auch da wieder Bewegung ganz wichtig.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben jemanden in der Leitung. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Hallo, ja.
Meinen Sie mich?
Ja, ich meine Sie. Guten Tag. Gut. Schön, dass Sie angerufen haben.
Ja, hallo. Ich würde gerne ein paar Erfahrungswerte beitragen. Ich bin Mutter von 3 Kindern. Meine ersten beiden Kinder sind normalgewichtig. Da war das nie ein Thema. Beim dritten Kind allerdings war es so, dass er schon mit hohem Geburtsgewicht, also schon um die 4 Kilo geboren wurde. Ich habe dann 8 Monate gestillt. Da war er dann die ganze Zeit an der oberen Perzentile schon. Also hatte immer eine kräftige Statur und alle sagten immer, sieht aus wie der Opa, der nämlich ist übergewichtig.
Hat auch eine kräftige Statur.
Ja, genau. Und mein Mann, also der Papa eben auch. Von daher haben wir schon auch dann immer ein bisschen darauf geachtet, dass er sich viel bewegt, um eben, das ist dann die Sorge der Mutter, zu vermeiden, dass er eben auch dann ein Problem entwickelt. Und das ging auch ganz gut. Wir haben viel Bewegung und Kinderturnen und sowas initiiert. Und er hat allerdings immer sehr gerne gegessen und die Geselligkeit beim Tisch auch genossen. Ist immer lang sitzen geblieben und hat dann eben so auch mitgegessen, gefuttert und die großen Portionen vom großen Bruder immer dann versucht nachzuahmen. Ein Problem wurde es dann, als er in die Schule kam und einfach viel weniger aktiv sein konnte. Dann gab es das Schulessen und ja, also da fing es dann an, dass die Kurve so langsam eben sich nach außerhalb bewegte und das Gewicht im Verhältnis dann eben stieg. Und ja, wir haben versucht, dann auch nochmal einen Sportverein zu finden, aber es war eben nicht möglich, so einen allgemeinen Sportverein, sondern das ist dann ab Schulalter immer so spezifisch, Fußball, ja. Tennis und so weiter. Ja, das ist dann also erstmal hat nicht geklappt. Im dritten Schuljahr dann hat der Kinderarzt also Alarm geschlagen und gesagt, jetzt müsste man also doch mal intervenieren und hat uns überzeugt, eine Reha durchzuführen. Und das ist uns schwer gefallen, haben wir dann aber gemacht. Er ist also dann alleine in einer mehrwöchigen Reha gewesen und hat sich emotional eigentlich nicht wohlgefühlt, überfordert, weg von der Familie. Das ist alles ihm nicht gut bekommen. Und dann war es hinterher so, dass wir bemerkt haben, dass er anfing, so wie ein Suchtverhalten auch zu entwickeln. Er fing an, Lebensmittel in sein Zimmer zu schleppen und zu verstecken. Und unser Eindruck war, Essen ist dann zu einem Thema geworden, zu einem Problem. Und ein Fokus, mit dem dann er als Kind völlig überfordert war. Und ja, also von daher bin ich jetzt solchen Reha-Maßnahmen gegenüber skeptisch. Und auch, muss ich sagen, der Kinderarzt hat auch im ersten, zweiten, dritten Schuljahr das immer persönlich mit ihm besprochen. Hat ihn angesprochen und gesagt, er solle doch mal weniger essen und keine Cola trinken. Das gab es bei uns sowieso nicht. Also auch da wurde er dann quasi schon sensibilisiert, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Ja. Und das wollte ich anmerken, ist wirklich wichtig, dann auch die Kinder mit so einer kognitiven Anforderung dann selber sich da zu kontrollieren, zu überfordern, was ja nicht der Entwicklung entspricht. Ja.
Professorin Justen sitzt mir gegenüber und nickt die ganze Zeit, während Sie erzählen. Das kann man ja sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ich gebe mal gleich das Wort weiter.
Ja, danke, dass Sie die Geschichte teilen mit uns, weil das ja so ein bisschen da anknüpft, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, dass es, dass Kinder, die in Programme gehen, häufig das Gefühl haben, das muss noch nicht mal jemand sagen, aber ich bin nicht gut so, wie ich bin. Und es klingt wunderbar, wie Sie sich immer so gekümmert haben. Die Schwierigkeit ist einfach immer, wo setzt man an? Genau. Und wir haben selber so ambulante Programme. Und für uns ist es auch immer die Gratwanderung, weil viele Eltern sich auch wünschen, dass ihre Kinder abnehmen. Und wir schon mal versuchen als Ziel, die emotionale Stabilisierung im Blick zu haben, dass Essen eben nicht Ersatz wird, wie Sie das auch gerade geschildert haben. Und ich bin bedauerlicherweise ist es tatsächlich genauso, wie Sie sagen, dass so ab Grundschulalter, dritte Klasse, die Vereinswelt sehr leistungsorientiert ist. Und da tatsächlich wenig Angebote sind, so im klassischen Freizeit-Breitensportangebot, wo es einfach um Spaß geht dahinter. Ne? Und dementsprechend habe ich jetzt keine Patentlösung für Ihren Sohn leider. Muss sagen, ich bewundere Sie da als Mama, wie Sie da immer so dran geblieben sind und wie Sie auch Ihr Kind im Blick haben. Und ich glaube, das würde ich mir von vielen Eltern und auch Therapieprogrammen wünschen, gemeinsam dran zu arbeiten. Wo ist denn vielleicht die Schraube, an der man mal drehen kann, ohne so platt immer zu sagen, jetzt beweg dich mehr und iss mal weniger, ne? Oder mach den Fernseher aus. Sondern manchmal gibt es eben auch Gründe dafür, die vielleicht ganz woanders liegen, ne? Und die man eben auch mit rauskitzeln muss. Genau, und das finde ich also sehr gut, dass Sie da an Ihrem Sohn auch so nah emotional dranbleiben. Darf ich mal fragen, wie alt er jetzt ist?
Ja, das ist schon alt. Er ist jetzt 28 leider ist es eben ein Dauerproblem geblieben. Und er versucht jetzt das Gegenteil, sich da ein bisschen von frei zu machen.
Ja, ja.
Und nicht diesen Gewichtsfokus sehr im Mittelpunkt zu haben. Aber es ist eben so stark verinnerlicht, dass es ihn so letztendlich für sein Leben dann auch geprägt hat, leider.
Generell ist es halt so, dass viele Menschen mit Adipositas im Erwachsenenalter eben auch sagen, die häufig ja schon als Kinder auch schon betroffen waren, diese Erkrankung wird man, trotzdem man vielleicht erfolgreich abgenommen hat, ja nicht wirklich los, weil es viel mit der Seele eben auch gemacht hat. Und das ist, glaube ich, den meisten Menschen draußen gar nicht so klar, wie viel da wirklich an Leidensdruck dahinter steht und es eben nicht mit so einfachen Maßnahmen hingeht, sondern wir hatten in dem ersten Drittel ja das Thema Kompetenz, auch so eine Art Selbstfürsorgekompetenz zu entwickeln, zu lernen, was ist denn gut für mich und was ist eben weniger gut. Und das versuchen wir in diesen ambulanten Schulungsprogrammen eben auch sehr stark in den Fokus zu rücken. Was ist denn überhaupt Erfolg eines solchen Programmes oder letztendlich auch einer Reha-Maßnahme? Und das ist eben nicht platt Gewicht abnehmen, sondern das ist eigentlich die Kinder in sich zu stärken und die Familien in sich zu stärken.
Ja, das ist sehr schön. Das ist wirklich, finde ich, sehr, sehr wichtig. Auch so im Sinne von Achtsamkeit, genau. Einfach auch so insgesamt, ne? So ist ja nicht nur Essen, sondern auch das Leben insgesamt. Wie gestalte ich das so, dass es mir gut geht?
Genau. Genau. Mhm. Vielleicht darf ich da noch einen kleinen Satz ergänzen. Wichtig ist auch, die Schuldfrage von Eltern wegzunehmen. Das ist nochmal, weil Sie sagten gerade Achtsamkeit und Selbstfürsorge, ja, das gilt letztendlich für die ganze Familie.
Genau.
Und tatsächlich gerade, ich will nicht sagen, dass die Väter da weniger Sorge haben, aber als Mamas ist man vielleicht manchmal da nochmal ein bisschen dran und näher dran. Und es ist ganz, ganz häufig so diese Angst, das Kind kann krank werden. Gott sei Dank entwickeln sich alle Krankheiten, die wir vorhin genannt haben, sehr langsam. Und von daher hat man da eigentlich ein bisschen mehr Zeit und auch dieses Schuldgefühl, ich bin vielleicht schuld, weil ich falsch koche oder weil ich die Regeln falsch setze oder was auch immer, das stimmt nicht. Es ist keine Schuld in dieser Familie. Das ist eben auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Ja, dann vielen Dank, dass Sie dieses Erlebnis mit uns geteilt haben. Ich glaube auch, man kann da ganz viel dran sehen. Auch eben, dass dieses Problem, was ja für Erwachsene schon sehr schwierig ist, wie viel schwieriger das noch für Kinder ist, da dann diese Balance zu finden zwischen darauf zu achten, versuchen, das in den Griff zu bekommen und es nicht zu sehr zu einem Problem zu machen. Aber vielleicht als kleiner Hoffnungsschimmer, ich glaube, dass sich in der Behandlung von Adipositas gerade unheimlich viel tut durch die Medikamente, die da auf den Markt gekommen sind. Das muss man noch ein bisschen abwarten, aber das könnte sein, dass sich da wirklich neue Möglichkeiten ergeben. Also vielleicht kann Ihr Sohn dann ja auch davon profitieren.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen. Auf Wiederhören.
Danke.
Wir haben einige Mails bekommen zu diesem Thema, wo auch Menschen sich sagen, dass wie sehr sie stigmatisiert sind. Mhm. Das finde ich doch auch immer wieder bedrückend. Und wie leicht dann andere Menschen sagen, na dann reiß dich doch zusammen oder sowas. Können Sie vielleicht nochmal explizit sagen, was es mit diesem Zusammenreißen auf sich hat? Wie sinnvoll das ist, sowas zu sagen?
Also eigentlich ist es relativ unsinnvoll, das zu sagen, weil man reduziert das Problem ja auf nur ein bisschen anders essen und sich mehr bewegen. Und viele Geschichten stecken hinter Menschen dann auch. Es gibt manchmal auch ganz andere Gründe dafür. Und manchmal, das war klang gerade ganz kurz durch, auch noch bei der Hörerin, wenn Kinder sehr früh zunehmen, vor dem dritten Lebensjahr, fünften Lebensjahr sehr stark zunehmen, sollte man auch nochmal abklären, ob es nicht eine monogenetische Sache ist. Das sollte man beim Kinder- und Jugendarzt unbedingt ansprechen. Dann ist nämlich die Chance abzunehmen noch mal schwerer und dann sind diese reiß dich doch Zusammensätze wirklich Ohrfeigen.
Also das besser lassen. Entscheidende Ursachen für Übergewicht sind meistens falsche Ernährung und zu wenig Bewegung. Aber kaum etwas ist so schwierig zu ändern wie die eigene Ernährung. Das liegt nicht nur an unseren Gewohnheiten, sondern auch an unserer Umgebung, an den Verhältnissen, in denen wir leben. Die Initiative DANK macht seit Jahren darauf aufmerksam. DANK, D-A-N-K, steht für Deutsche Allianz nicht übertragbare Krankheiten. In dieser Allianz sind 21 wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaften, Verbände und Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen. Professor Diana Rubin ist Mitglied bei DANK. Sie ist Chefärztin am Zentrum für Ernährungsmedizin am Vivantes Klinikum Spandau und am dortigen Zentrum Adipositas und Metabolische Chirurgie. Guten Tag, Frau Professor Rubin.
Guten Tag.
Hallo. Wir haben inzwischen im Laufe der Sendung mehrere Mails bekommen, wo Hörer und Hörerinnen darauf aufmerksam machen und sagen, man muss auch den gesellschaftlichen Aspekt betrachten, zum Beispiel all die Werbung von Fastfood-Ketten, dann wird hier von den zuckerhaltigen Getränken gesprochen, auch von der Verkehrspolitik, die eigentlich das Auto bevorzugt und zu wenig Platz für Radfahren und Fußgänger macht. Die Allianz DANK fordert ja verschiedenste Veränderungen. Könnten Sie mal sagen, was die Forderungen sind?
Ja, also eine ganz zentrale Forderung, die jetzt auch aktuell politisch diskutiert wird, ist die Einschränkung von Werbung für ungesunde Kinderlebensmittel. Mhm. Das ist eine Maßnahme, die besonders wichtig ist, weil Kinder und Jugendliche sehr anfällig sind für Werbemaßnahmen, die sich eben in Kinderoptik an sie richten und versprechen, dass eben Kinderlebensmittel besonderen Spaß versprechen. Dahingegen sind die aber meistens sehr ungesund zusammengesetzt und bewirken eben langfristig die Zunahme von Übergewicht und den daraus resultierenden Erkrankungen. Und deshalb setzt sich DANK eben dafür ein, dass Werbung für solche Lebensmittel eingeschränkt wird und das möglichst auf verschiedenen Kanälen.
Hat denn das? Ich habe Ihnen ins Wort gefallen, aber weil mir gerade bei dem Punkt, wenn ich darüber mit Menschen spreche, oft gesagt wird, naja, aber Werbung, macht denn das was aus? Da muss man halt irgendwie, bloß weil man das jetzt gesehen hat im Fernsehen oder im Internet, bewirkt denn was? Gibt es da Evidenz, dass das wirklich wirkt und jemanden dazu anregt, dann eher Schrottlebensmittel zu kaufen?
Ja, also es ist auf jeden Fall evident, dass Kinder und Jugendliche, die vermehrt solche Werbung sehen. Und wir wissen aus Studien, dass in der Altersgruppe zwischen 3 und 13 Jahren im Schnitt täglich 15 Werbespots für ungesunde Lebensmittel gesehen werden und dass eben 92% dieser Werbung dann ungesunde Lebensmittel eben darstellen. Und wir wissen, dass Kinder, die diese Werbung anschauen, auch vermehrt eben ungesunde Lebensmittel konsumieren. Und das soll ja natürlich auch der Effekt der Werbung sein, dass davon dann mehr gekauft wird.
Sonst gäbe es wahrscheinlich auch nicht eine Riesenindustrie, diese Riesenwerbeindustrie, die ja Millionen von Umsätze macht, wenn es nicht wirken würde. Ne? Also.
Genau. Mhm. Die resultiert ja genau daraus. Mhm. Und das ist leider ja inzwischen so, dass es sich hier nicht mehr nur um die klassische Printwerbung handelt oder Fernsehwerbung, an die wir vielleicht aus der älteren Generation denken, sondern da sind natürlich auch ganz viele Kanäle inzwischen im Internet stets abrufbar und die bei denen ist es oft besonders perfide, dass man gar nicht unterscheiden kann, ob es sich bei diesen Filmen, die die Kinder und Jugendlichen dann sehen, überhaupt um Werbung handelt. Und die Altersgruppe kann das natürlich noch viel weniger unterscheiden als wir Erwachsene.
Schlichtweg eine Überforderung. Welche Forderungen gibt es noch von Seiten von DANK?
Ja, also wir setzen uns auch dafür ein, dass Zucker in Lebensmitteln reduziert wird. Damit unterstützen wir auch die nationale Reduktionsstrategie der Bundesregierung und fokussieren hier ganz besonders eben auf den Zuckergehalt von Getränken im Moment, von Lebensmitteln allgemein. Aber die Evidenz für die Negativwirkung von zuckergesüßten Getränken ist einfach so erdrückend für die Zunahme von Erkrankungen wie beispielsweise eben schweres Übergewicht oder Diabetes, dass wir hier unbedingt den Handlungsbedarf sehen, auch politisch hier etwas zu tun. Und das zum Beispiel im Sinne von gesetzlich festgelegten Reduktionszielen oder Herstellerabgaben auf zuckergesüßte Getränke.
Zuckersteuer, ne, gibt es in einigen Ländern, in Deutschland nicht. Man muss auch sagen, dass all solche Sachen bisher der Wirtschaft freigestellt werden. Ne? Es beruht auf Freiwilligkeit und funktioniert auch dementsprechend schlecht. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, so kann man das zusammenfassen. Und dafür haben wir auch recht gute Daten. Also wir haben ja diese freiwillige Selbstverpflichtung seit einigen Jahren. Und die Industrie hat sich dem auch vollmundig angeschlossen. Aber wir sehen beim Produktmonitoring, das in Deutschland durchgeführt wird durch das Max-Rubner-Institut, gerade was die Kinderlebensmittel angeht, da ganz wenig Verbesserung und teilweise sogar Verschlechterung. Und wenn man sich das mal anschaut, wie sich die Lebensmittel entwickelt haben in den letzten Jahren durch die freiwillige Selbstverpflichtung, da kann man zum Beispiel feststellen, dass Frühstückscerealien, also Müsli, die speziell für Kinder eben beworben werden mit der entsprechenden Aufmachung der Verpackung, sogar an Zuckergehalt zugenommen haben und eben mehr Zucker im Durchschnitt enthalten als normale Müslis für Erwachsene. Und das darf so natürlich nicht sein. Und deshalb fordern wir hier ganz klar gesetzliche Regulierung auch bei den oder insbesondere bei den gesüßten Erfrischungsgetränken in Kinderoptik.
Mhm. Sie haben noch weitere Forderungen. Könnten Sie die noch nennen?
Ja, also zwei weitere Forderungen gehen dahingehend, dass in Schulen und Kitas ein gesunder Lebensstil vorgelebt werden muss. Und eine Forderung lautet beispielsweise, dass eine Stunde am Tag in Schulen Schulsport stattfinden sollte und dass eine gesunde Erziehung in Kitas und Schulen hinsichtlich der Ernährung unbedingt ein Bestandteil werden muss der Bildung der Kinder.
Mhm. Meinen Sie damit auch, weil das wäre mir persönlich ein Anliegen, dass einfach das auch gutes, qualitativ gutes Essen in Kita und Schulen angeboten wird. Auch das ist nicht selbstverständlich.
Genau, also wir haben ganz gute Vorgaben, nach denen man sich richten kann. Das wären die DGE-Qualitätsstandards, die eben eine gesunde Mischkost empfehlen für Kitas und Schulen. Aber auch diese Qualitätsstandards sind eben nicht verpflichtend bisher in Deutschland. Einige Bundesländer richten sich danach und haben das verpflichtend gemacht, aber eben nicht alle. Und da würden wir uns natürlich wünschen, dass das in allen Bundesländern umgesetzt wird.
Mhm. Viele gute Ideen, alles belegt durch Studien. Leider passiert seit Jahren da sehr wenig in Deutschland. Dabei weiß man, dass immer mehr Menschen und auch Kinder und Jugendliche dicker sind, als es für ihre Gesundheit gut ist und dass das auch an unserer Umwelt, an unseren Lebensverhältnissen liegt. Was das genau bedeutet und was sich hier ändern sollte, das erklärte Professor Diana Rubin, Chefärztin am Zentrum für Ernährungsmedizin am Vivantes Klinikum Spandau und am dortigen Zentrum Adipositas und Metabolische Chirurgie. Und sie ist Mitglied der Initiative Dank und ich sage vielen Dank.
Ich sage auch vielen Dank.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Ich bin jetzt verbunden mit Herrn Dubrau. Guten Tag. Hallo.
Das haben Sie sogar richtig ausgesprochen. Danke.
Ha, ein Punkt für mich. Schön, dass Sie anrufen.
Ja. Genau. Einmal kurz zu Dank. Also mich macht das ein bisschen sauer, da könnte ich zum Wutbürger werden, sozusagen, wenn ich das höre, sozusagen, weil sozusagen als Familien wird man irgendwie auch da alleine gelassen. Also nicht nur bei der Inflation, wo wir doppelt und dreifach zahlen als Familie. Jetzt auch diese Zuckergeschichte, das beschäftigt mich auch schon seit Jahren. Mhm. Gut, kurz zu meinem Thema. Ja. Also ich habe einen Sohn, der ist 14. Der wiegt schon 100 Kilo, wahrscheinlich 110 mittlerweile, weil er möchte sich eigentlich auch gar nicht auf die Waage stellen, weil es macht ihn natürlich traurig. Also er ist sportlich, er macht Fußball, er geht jede Woche zweimal zum Training, am Wochenende Spiel. Er ist musikalisch, er bewegt sich da auch bei der Musik immer, also er spielt Gitarre, Klavier, alles Mögliche. Also er ist sehr aktiv, aber eben diese 100 Kilo. Und ich hatte als Papa immer dann so den Ansatz, eben zusammen eben Abendbrot zu essen, Mittagbrot zu essen. Das geht bei uns auch, dass wir zusammen Mittag essen, jeden Tag fast. Und ich kann nicht sehen, wo er irgendwie diese Kalorien herholt beim Essen. Das ist mir wirklich sehr schleierhaft. Also die Mama ist sehr schlank, die große Schwester ist sehr schlank, der große Bruder ist sehr schlank, ich bin schlank. Also es gibt nur sozusagen mütterlicherseits, meinerseits eben, ja, dicke Menschen, sage ich mal, mit ein bisschen Übergewicht. Aber ich kann mir das nicht erklären, wo er die Kalorien herholt.
Geht mal weiter.
Ja, Herr Dohr, danke schön für Ihre Geschichte. Also erstmal, der Punkt ist jetzt erstmal an Sie. Dann, dass Ihr Sohn so wahnsinnig viel Sport macht. Das ist, ich weiß nicht, ob Sie die Sendung schon länger verfolgt haben.
Ja, die ganze Zeit schon.
Ja, das ist schön, weil dann ist es auch, es ist tatsächlich auch, das kam ja auch selbst bei den Knieoperationen und Hüftoperationen, wie wichtig doch körperliche Aktivität und eine gute Leistungsfähigkeit ist. Das ist erstmal ein Gesundheitspfund, was völlig unabhängig vom Gewicht erstmal funktioniert. Also das ist schon mal total gut. Und wenn ich das richtig raushöre, hat Ihr Sohn ja in dem Sinne erstmal auch vom Gewicht her keinen so großen Leidensdruck. Er ist sozial integriert, nehme ich an, durch Fußball. Er zieht sich nicht zurück. Also habe ich das jetzt wahrgenommen.
Er ist sehr expressiv auch. Also er will sich zeigen, er will sich ausdrücken. Das merkt man an der Musik auch.
Ja. Das ist schon mal super, weil es eben in dem Sinne nicht das, was ja auch mit Adipositas häufig vergesellschaftet ist, eben die Traurigkeit ist. Und dann wollte ich, die wichtigste Frage ist eigentlich, wie groß ist er denn? Weil die 100 Kilo ist natürlich ein Unterschied, verteilt es sich, also wie viel Zentimeter in die Höhe?
Muss ich schätzen 1,60, 1,65?
Ja. Es ist halt so, sie werden ihn nicht zwingen können mit 14, da knallt die Pubertät rein, da gibt es Machtkämpfe ums Essen teilweise. Und man muss halt sagen, alle Kinder, alle, egal welche Gewichtsklasse, essen auch heimlich. Also das ist eine Sache, die fällt bei Kindern mit Übergewicht eben häufiger ins Gewicht im wahrsten Sinn des Wortes. Also wenn man die Schubladen von Kindern aufmacht, sind da immer all die Sachen, die die Kinder nicht unbedingt zu Hause bekommen. Das macht nur mehr Sorge. Und ich kann Ihnen vielleicht nur raten, wenn Sie es nicht schon getan haben, nochmal mit Ihrem Sohn aktiv anzugehen und mit ihm das Ganze zu besprechen und vielleicht eben auch das ins Positive zu drehen, diesen Gesundheitsaspekt. Und was wir nicht selten als, ich sag mal vorsichtig, als Trick anwenden, gerade bei Kindern, die eben sehr sportlich sind, dass die Sportlerernährung auch von der Fußballnationalmannschaft, männlich und weiblich, die Grundernährung im Sport ist eine gesunde, ausgewogene Mischkost. Das heißt, also über diese Schiene, du wirst dadurch auch fitter, ne, durch eine ausgewogene Sporternährung. Das ist vielleicht nochmal eine Sache, die Sie mit ihm gut angehen könnten, so vielleicht als kleinen Tipp. Ne? Und das vielleicht wirklich aktiv thematisieren, weil die Sorge wird er wissen bei Ihnen, dass Sie sich Sorgen machen um das Thema Gewicht.
Das weiß er. Also wir haben uns jetzt nicht gestritten. Ich versuche mich da echt zurückzuhalten, weil ich möchte ihn ja auch nicht in die Depression treiben. Das ist schon klar. Aber das mit der Sporternährung, das ist wirklich ein guter Hinweis.
Ja, die ist nämlich identisch. Also ausgewogene Ernährung, Sporternährung, das sind Feinheiten. Und genau, also ich hoffe, dass es Ihnen weiterhilft.
Noch eine letzte kurze Frage, die Sie mir vielleicht gar nicht beantworten können, aber ich frage es mal trotzdem. Er hat nur eine Niere. Kann das damit zusammenhängen?
Was hat er, Entschuldigung?
Er hat nur eine Niere.
Ach, eine Niere. Nein, das kann damit eigentlich nicht zusammenhängen, erstmal. Ne? Okay. Also, die muss ja gut funktionieren. Wir brauchen auch gar nicht so viel Nieren, wie wir haben. Deswegen kann man ja auch spenden. Aber eigentlich kann es damit nicht zusammenhängen.
Ja, super, gut.
Herr Dubau, vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank. Aber es hört, was ich toll finde, ist, dass Ihr Sohn so expressiv ist, dass er so viel Kontakt hat und so. Das ist doch schon mal eine tolle Sache. Und dann viel Glück Ihnen. Dankeschön.
Beobachten können, ja. Also, weil die Warnung von der Kinderärztin war im Prinzip, also ihn nicht in Depressionen fallen zu lassen.
Genau, genau. Das macht es ja noch schwieriger.
Und dann alles unterstützen, was ihn im Prinzip, also
toll.
Was dagegen wirkt, gegen sozusagen zurückziehen, Depressionen und so weiter. Also, da sind wir aber auf einem guten Weg. Da
toll machen Sie
das. Optimistisch. Das Einzige ist eben, wie gesagt, ich weiß nicht, wo er das alles hernimmt, aber heimlich essen ist ein Thema, sieht man am Papierkorb.
Genau, und die Schubladen, ne? Da sieht man es dann. Ja. Herr Dubauer, einen schönen Tag noch und vielen Dank nochmal.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Frau Lauk ist jetzt in der Leitung.
Hallo, vielen Dank.
Hallo, guten Tag, schön, dass Sie anrufen.
Ja, gerne. Ich hatte noch, das passt jetzt eigentlich ganz gut, ich würde gerne noch einen Kommentar abgeben zu den psychischen Folgeerkrankungen oder die mentale Belastung, die damit einhergeht, mit der Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Und ich finde, das ist bisher im Diskurs ein bisschen falschrum dargestellt wurde. Also häufig so, als würden Kinder gemobbt werden, weil sie an Adipositas leiden und dass dann die Lösung wäre, dass Kinder abnehmen müssen, also quasi sich selbst zu verändern, um nicht diskriminiert zu werden. Und das finde ich eine ganz falsche Herangehensweise. Also es müsste irgendwie, da liegt irgendwie einfach sehr viel zerstörerisches Potenzial, wenn man Körper bewertet und diskriminiert. Und das ist auch wirklich das, also kann ich aus Erfahrung sprechen, das Schlimmste für Kinder mit Adipositas, dass sie von Kindheit an wirklich so beurteilt werden und ja wirklich von ihrem engsten familiären Umfeld und dass da so viel Selbstabwertung internalisiert wird, dass das am Ende häufig zu psychischen Folgeerkrankungen führt, also Depressionen, ja. Essstörungen und so weiter.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte Frau Professor Joosten da anders verstanden, weil sie ja auch mehrfach betont hat, dass man so vorsichtig sein muss, um nicht das Selbstwertgefühl der Kinder dann auch noch anzugreifen oder anzuklammern, sondern es geht beim Abnehmen, ging es uns immer um die gesundheitlichen Folgen, die ja nun wirklich auch da sind. Aber ich leite mal gleich weiter zu Frau Professor Joosten.
Ich kann
ja selber
nicht widersprechen.
Ja. Ich leite mal weiter. Ist ja ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, Frau Lock, danke, dass Sie das einfach nochmal vielleicht so in den Fokus rutschen, damit man auch so ein mögliches Missverständnis nochmal aufklären kann. Ganz, ganz entscheidend. Das Problem dahinter ist tatsächlich, ich war auch erschüttert über solche Zahlen, aber bereits im Kindergarten wird gemobbt deswegen. Das heißt also auch andere Kinder bewerten Kinder darüber. Und bei meinen eigenen Kindern habe ich das gesehen, dass eben schon in der Grundschule das Thema Diäten so wahnsinnig geschwungen, weil eben so ein bestimmtes Bild in der Gesellschaft gezeigt wird. Deswegen sind so diese Körperpositivseiten natürlich ganz gut, ohne aber die Erkrankungsfolge aus dem Blick zu lassen. Und das ist immer diese Gratwanderung dahinter, auch mal nochmal einmal zu gucken, was ist es denn als Ursache? Es gibt ja auch noch wirklich psychische Gründe, Trennungskinder, Gewalterfahrung, Missbrauchserfahrung und solche Sachen, wo natürlich vielleicht auch das Mehrgewicht eine Art Schutz bietet. Und dann sind wir als Therapieprogramme tatsächlich auch gefordert zu sagen, naja, wenn wir über Gewichtsreduktion reden und den Schutz wegnehmen, was geben wir denn diesen Kindern an Schutzfaktoren mit? Und deswegen ist es wichtig, dass Sie darauf hinweisen, wie hart wir als Gesellschaft da teilweise eben mit solchen Dingen umgehen. Und umso wichtiger vielleicht auch nochmal diesen Aspekt, Adipositas ist inzwischen als Krankheit anerkannt. In Deutschland hat das zwar relativ lange gedauert, das war 20 Jahre länger vor uns, war schon die Weltgesundheitsorganisation. Und ich glaube, wenn man dieses Thema Adipositas als Krankheit betrachtet, hat es auch nicht so diesen du bist schlecht Bewertungscharakter und du hast doch selber Schuld oder du als Elternteil hast selber Schuld, dass das Kind so ist. Und da haben Sie natürlich völlig recht, dass man da ein Bewusstsein für entwickeln muss, dass wir hier massive Schäden anrichten können, ja.
Ich möchte auch noch, wir haben ganz viele Mails, also ich glaube über die Hälfte der Mails, die wir bekommen haben, soweit ich die hier gesichtet habe, gehen zu diesem Punkt. Es gibt den Begriff Fettshaming zum Beispiel, ne? Und diese Frage, wie kann eine gesunde und sensible Beratung aussehen, ohne aber eben nicht Kinder zu deprimieren oder auch zu stigmatisieren. Also ein ganz wichtiger Punkt, der ganz, ganz viele Menschen betrifft.
Ja, das ist doch schön, dass wir darüber reden können.
Frau Lauck, vielen Dank für Ihre Anregung.
Sehr gerne.
Auf Wiederhören. Frau Brück ist in der Leitung. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ja, ich habe ja in meiner Mail schon geschrieben. Also ich war Sportlehrerin, jetzt im Ruhestand und beobachte diese Sache schon seit über 30 Jahren. Und der Ansatz war mal sehr gut von Regierungen her, dass man einfach mehr Sport macht, tägliche kleine halbe Stunde Sport in Schulen, weil ich denke auch, was Sie auch angesprochen haben, jetzt die letzte Redner zuvor, es ist natürlich, wenn das Kind schon im Brunnen liegt, die Kinder leiden schrecklich, sie werden gemobbt und das ist ja dann, kommt ja da noch eins ins andere. Aber ich finde einfach, da könnte man viel, viel mehr früher tun, durch regelmäßige Sportstunde, durch Beratung, Aufklärung der Kinder. Im Unterricht in Australien gibt es das schon seit Jahren, eine feste Schulstunde, wo auch gemeinsam gekocht wird. Bei meiner Erfahrung ist die, dass es einfach eine große Unwissenheit ist. Man kauft fettfrei, dabei ist das voller Zucker. Die Menschen, die Eltern wissen nicht, was sie kaufen und geben es ihren Kindern dann. Ich denke, da wäre ein Ansatz, was einfach viel früher aufgeklärt werden müsste.
Also wenn ich da direkt übernehmen darf, Frau Brück. Ja, vielen Dank nochmal. Auch schön, dass Sie als Sportlehrerin das auch immer so unterstützten. Ich würde da gerne auch nochmal so ein bisschen anknüpfen, was Frau Professorin Rubin eben gesagt hat über die Dank-Initiative, eben mit der täglichen Sportstunde beispielsweise. Ich würde tatsächlich gerne noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass alle Menschen, die mit Menschen arbeiten, in Pflegebereichen, in der Kita, Tagespflegepersonen, Lehrpersonen, ein gewisses Repertoire an Bewegungspausen einflechten kann, an gesunder Ernährung haben, dass das einfach überall, also die Politik bitte auch in die Ausbildungsgänge, aber dass es so eine Art Baukasten des Wissens schon bei, in der Ausbildung mit vermittelt wird. Bei uns in der Medizin beispielsweise ist es so, dass solche Themen wie Ernährungsmedizin, Sportmedizin sind Wahlpflichtfächer in unserer Ausbildung und dabei ist es die Basis einer jeden Empfehlung dahinter.
Muss also nicht jeder machen.
Nein,
in der Ausbildung.
Das muss noch nicht mal die Uni anbieten. Das liegt im Ermessen der Universitäten, das anzubieten und dann wird das eben so, naja, wird so ein bisschen nebenbei geschwungen. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, dass jede Lehrperson in der Schule bei einem 6-Stunden-Vormittag 5 Minuten Bewegungspause haben, das ist total gut fürs Klassenklima und das macht ein Bewusstsein in der Klasse, ne? Das tut gut und das schafft auch vielleicht eben auch eine bessere Stimmung, besseres Auskommen miteinander. Also ich würde vielleicht gar nicht so sehr in Richtung Schulfach, was ja immer nochmal einen drauf ist, sondern wenn das eben so Einzug hält in Ausbildungsgänge, dann haben wir vielleicht das Problem noch ein bisschen mehr bei der Wurzel gebracht und können auch Familien, die vielleicht nicht so einen Bildungsgrad haben, dass sie die verschiedenen Zuckersorten, die versteckt auf den Lebensmittelempfehlungen hinten draufstehen, auf den Pappeln, die bei Lebensmitteln da dran geklebt sind, dass man das eben auch nicht so auswendig lernen muss, sondern dass man eben ein Grundgefühl von vornherein dafür mitbekommt, da Kompetenz haben. Deswegen vielen Dank für Ihre Ergänzung dahinter. Ja.
Also mehr Bewegung, sind wir uns alle einig. Mein persönlicher Favorit ist ja inzwischen, dass ich denke, Sportunterricht sollte ohne Noten sein. Nur wer möchte, kriegt eine Note, damit die Kinder Spaß dran haben und sich dann auch wirklich bewegen. Aber das nur eine kleine Anmerkung von mir. Frau Sinkwitz ist in der Leitung. Ja. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich möchte eigentlich den Eltern beistehen, die verzweifelt sind, die die Ernährung schon reduzieren, die viel Bewegung machen mit ihrem Kind. Wir selber hatten eins unserer Kinder, wo das eben immer auffälliger wurde, das Zunehmen und auch das viel Essen. Und dann hat aber wir hatten sie dann in eine Einrichtung gegeben wegen Verhaltensstörungen. Und da wies uns der Kinderarzt darauf hin, wir sollten doch mal klären, ob das vielleicht ein Prader-Willi-Syndrom ist. Das ist eine genetische Krankheit von Geburt an, die auch zum Beispiel eine nicht stillbare Sättigung beinhaltet. Also das Kind ist nie satt. Und aus dem Grund passiert es dann, wie auch die erste Frau in der Sendung erzählte von ihrem dritten Kind, dass die Kinder nachts anfangen, in die Küche zu gehen, sich zu bedienen am Kühlschrank und jede Gelegenheit nutzen, auch da eine spezielle Intelligenz entwickeln, irgendwo entdecken, wo ein Glas mit Bonbons steht, aber so tun, als würden sie es gar nicht sehen und im passenden Moment bedienen sie sich dort.
Aber dass es so ein explizites, genetisches Syndrom ist, das ist wahrscheinlich eher selten, oder?
Ja, das ist das, was ich vorhin mal ganz kurz auch tatsächlich nach der ersten Hörerin hier mit genannt hatte. In 3% kommt das etwa vor, dass wir so einen genetischen Defekt finden und das sind genau die Kinder, wie die Frau Sinkwitz gerade beschrieben hat, die ein unglaubliches Problem mit Sättigung haben und die in der Regel sehr früh in ihrem Leben, also schon im 3 bis 5 Jahre, extrem an Gewicht zunehmen. Und dann sollte man darauf achten. Und es ist häufiger, als man denkt tatsächlich. Also es ist nicht nur Prader-Willi-Syndrom, es gibt auch ähnliche Dinge noch. Aber das muss man unbedingt mit dem Kinder- und Jugendarzt besprechen. 3%, also 3 von 100 Kindern haben das.
Ne? Gut. Also es bleibt dabei, wenn man in dem Moment, wo man als Mutter oder Vater denkt, das sieht mir jetzt doch ein bisschen zu knubbelig aus, unbedingt zum Kinder- und Jugendarzt gehen und dann gucken, ist es genetisch, ist es was anderes? So oder so, es muss dann etwas getan werden.
Ja.
Wenn Kinder oder Jugendliche viel zu viel wiegen, Übergewicht und Adipositas, das war unser Thema. Vielen Dank an Sie, Professorin Joosten, und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen, Ihre Geschichten, hervorragend. Mein Name ist Christina Satori, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, machen Sie es gut.